Anleitung für Beziehung, Mann, Frau, das wird wirklich tolle Sache, aber es gibt Prinzipien, die wir lernen können, aber es gibt auch die Geschichte der Erlösung, dass wir Jesus darin sehen. So, es gibt hier zwei Bücher in der Bibel, die nach Frauen benannt sind. Wisst ihr, wer das ist? Esther und Ruth. Esther und Ruth. Zwei Frauen und interessanterweise beide geht auch um Romanze, Romanze mit einer Heide und einer Heidin. Aber in dieser Romanze ist auch Bewahrung und Rettung von Gottes Volk beinhaltet. Interessanterweise im Buch Ruth ist kein einziges Wunder erwähnt. Da liest du nichts, das ist irgendein Wunder. In vier Kapiteln auch kein einziges Wort, wo ein direktes Wort von Gott kommt. So spricht er irgendwas. Sondern ganz banal in dem Sinne, ganz natürlich, aber jetzt aufpassen. Nur weil es so ist, das heißt aber nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Gott ist immer am Wirken, auch in deinem Leben, weil du manchmal nur das Natürliche siehst, aber Gottes Hand dahinter, ich sag immer, es gibt damals in meinen, Bauchjagelinie. Doppelt, danke. Wenn man schon im Fluss ist. Gottes Hand ist gerade vielleicht am Häkeln, in Anführungsstrichen, ein Meisterwerk in deinem Leben, was du vielleicht nie sehen kannst in der Zeit, aber später. So. Es geht um Vorsehung. Ja? Der Zweck ist wirklich, Gottes Volk zu zeigen, dass Gott wirklich dabei eine Linie zu bereiten, der dann später König oder Könige entstanden ist. Ist natürlich, welcher König gemeint? König David, genau. Und dann auch natürlich dann in der Linie von König David dann auch der Messias, König Jesus. So, lesen wir Ruth Kapitel 1 bis Vers 1 bis 5. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und der Name seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Interessant, dass du Bethlehem Ephrata. Ne? Das ist auch, wo Jesus her ist. So, ne? Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, also nicht Opra, ne? Diejenigen, die ein bisschen so amerikanische, nicht Opra, sondern Orpa. Und der Name der anderen Ruth, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. So wichtig zu wissen, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. So, es ist jetzt, die Setting ist gesetzt, damit wir wissen, wie jetzt die ganze Story jetzt so herkommt. Weil es gibt eine Hauptfigur, die momentan nicht erwähnt ist, aber nächste Woche sehen wir, das ist ja die männliche Hauptfigur in dieser Geschichte, nämlich wer? Boas. Und wer weiß, wer die Mama von Boas ist? Und das musste man wissen. Dieses Setting musste man im Auge haben oder im Hinterkopf haben. Die Mama von Boas ist die Rahab. Rahab, die du in Josua Kapitel 2 liest, wenn du, ja, das Volk Israel steht schon an der Kante des verheißenen Land und dann Josua sandte 2 Auskundschafter in Jericho rein. Und da haben die 2 bei den Prostituierten Rahab Zuflucht gefunden. Und Rahab haben sie hat sie versteckt und dann gesagt, Gott hat einen Plan mit euch und indirekt gesagt, ich möchte auch gerne Teil von. So, was springt dabei für mich raus und für meine Familie? Was ja auch okay ist. Ne? Und er gesagt, wenn du uns nicht verrätst, wir lassen dich am Leben bleiben. So, gesagt, getan. Josua Kapitel 6, Jericho eingenommen. Und dann hat Josua zu den zwei Auskundschaftern gesagt, jetzt kannst du die Familie von Rahab retten und holen. Und tatsächlich, Rahab ist gerettet worden. Und von da an, von Kapitel 6 von Josua, liest du dann plötzlich diese Frau nicht mehr. Bis dann Matthäus Kapitel 1. Eine lange Zeit. Und dann steht dann plötzlich, Juda hat Peres, Peres hat diesen Sohn, und dann plötzlich, danach schon, hat dann Salmon bekommen, mit Rahab verheiratet, und aus den beiden, Salmon und Rahab, haben einen Sohn namens Boas. Wahnsinnsgeschichte, ne? Wahnsinnsgeschichte. Deswegen, das ist die Setting, die Zeit von Richter. Es ist auch wichtig, was geschieht oder wie wurde diese Tage der Richter beschrieben. Diese hier. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jede tat, was recht war, in seinen Augen. Das ist die Zusammenfassung der Zeit von Richter. Jeder macht, was er will. Ja? Bitte behalte das im Kopf. Und jetzt kommt, da entstand ein Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sie im Gebiet von Moab als Fremde aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Das Land, das von Milch und Honig fließt, verheißene Land, stimmt's? Und dann plötzlich, die haben jetzt kein Brot, die sind im Hungersnot. Interessanter auch genannt Bethlehem. Was bedeutet Bethlehem? Brothaus, Haus des Brotes. Im Haus des Brotes gibt es kein Brot. Beginnt schon mal mit denjenigen, die jetzt Bibel studieren möchten, mit einem Paradox, einem Gegensatz. Im Haus des Brotes gibt es kein Brot. Und wenn du Bibel ein bisschen studiert hast, du weißt, warum gibt Hungersnot im Land. Was ist das für ein Hinweis? Gottes aktive Disziplinierung gegen ihre Bosheit, stimmt's? Ja? Gott hält seinen Segen zurück. Ja? Weil offensichtlich Rebellion und Bosheit ist zugange im Land. Hesekiel Kapitel 14, Vers 13. Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt und einen Treubruch begeht und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Stab des Brots zerbreche und ein Hungersnot hineinsende und Menschen und Vieh daraus vertilge. Gott aktiv dabei, sein Volk zu disziplinieren. Eine Disziplinmaßnahme. 5. Mose, Kapitel 28, Gott, also durch Mose sagt, Segen und Fluch. Ja? Wenn du gehorchst, dann gesegnet ist dein Backtrog, gesegnet bist du in der Stadt, gesegnet bist du im Land, alles ist gesegnet. Aber, wenn du nicht gehorchst, dann gibt's Maßnahmen. Und wenn nicht weitergeht, dann gibt es nächste Maßnahmen. Wenn nicht, dann ist richtig heftig und dann der allerletzte Warnung ist dann Deportation. Und leider ist diese Drohung wahr geworden. Das Volk Israel wurde verschleppt. Stimmt's? Gott ist Vollstrecker seines eigenen Wortes. So. Was Gott sagt in 5. Mose Kapitel 28 ist, dass die Zukunft des Volkes Israel, ihre Produktivität, ja, oder die Produktivität des Landes ist gekoppelt mit ihrem Gehorsam. Wenn du nicht gehorchst, dann gibt es keinen Segen, deswegen ist Hungersnot. So, das war, wie gesagt, der Bund zwischen Gott und seinem Volk Israel. So, was können wir eigentlich hier lernen? In Kapitel 1 im Buch Ruth geht es um Entscheidungen. Wahl. Was für eine Wahl willst du denn treffen? Ja? Es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten im Leben. Aber wie du wählst, wie du entscheidest, das ist entscheidend, weil unsere Entscheidung ist einerseits wertvoll, aber auf anderer Seite ist auch prekär, weil deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Oder? Deswegen ist es wichtig, diese Dynamik zu verstehen. Weil diese Familie tat eben das, was wir vorhin gesagt haben. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das ist genauso, was diese Familie tat. Weil eine Hungersnot sollte eigentlich eine Nation dazu veranlassen, Buße zu tun, umzukehren, Gott zu suchen. Stimmt's? Zu Gott zu schreien. Weil Gott ist gnädig. Wenn wir umkehren, ist Gott da. Gott lässt zu, dass Frustration und Schmerz in deinem Leben, weil er manchmal deine Aufmerksamkeit haben möchte. Und das ist ja gesagt, wer nicht hört, muss spüren. Ne? So habe ich auch immer erlebt, als Kind. Wenn du die hörst, dann spürst du was. Und manchmal, ja, Gott ist ja Vater. Er möchte deine Aufmerksamkeit haben. Weil er möchte, dass du entscheidest, weg der Sünde und zurück zu ihm. Das ist doch sein Wille. So, was war der Grund für diese Familie wegzugehen von Bethlehem? Ja? Hungersnot. Also, das heißt, er möchte doch seine Familie versorgen. Das ist doch eine edle Sache, stimmt's? Ist doch eine tolle Sache. Ja? Gute Absichten. Aber weißt du was? Gute Absichten kann auch zu Sünde führen. Oder? Oder nicht? Wie sagen wir das? Alle Pläne, wie sagen wir das? Danke. Geht nicht. Weil hier, obwohl er den Wunsch seiner Familie versorgen zu wollen, die Unannehmlichkeiten und sogar der Tod zu vermeiden, dieser drückende Moment, wollte er entfliehen. Aber das ist genau manchmal, was viele Christen auch machen. Ja, Unbehagen, schwierige Umstände, Lebensabschnitte im Leben. Und man trifft dann als Christ genau falsche Entscheidungen. Ich mache dann sozusagen einen Umweg. Erst dann, wenn ich dieses Problem gelöst habe, dann komme ich zurück. Machen viele Christen so. Kompromisse. Ja? Nur weil der Name dieses Mannes heißt Elimelech. Sein Name bedeutet, mein Gott ist König. Toller Name. Stimmt? Der lebt aber nicht so. Das ist das Problem. Er lebt nicht seinen Namen. Jedes Mal, wenn ich seinen Namen genommen höre, mein Gott ist König. Klingt toll. Aber er lebt nicht, dass Gott tatsächlich der König ist, das Sagen hat in seinem Leben. Warum? He did it my way, also his way. Anstatt wirklich Gott zu vertrauen, ich sage, ja, ich hau ab, mit edlem Motiv meine Familie zu versorgen. Du kannst auch in deinem Leben auf deine alle Social Media Kanäle beschreiben, dass Gott König ist. Du kannst sogar bekennen, dass Gott dein König ist. Aber wenn du nicht lebst, dass Gott tatsächlich dein König ist, ist alles für die Katz. Oder? Weil das Ergebnis ist genauso, als ob jemand Gott nicht kennt. Deswegen nur bekennen, dass Gott Gott ist, heißt nicht, manche Menschen sogar tätowieren auf ihren Arm. Du kannst machen, was du willst. Ich brauche Beweise. Zeig mir. Zeig uns, dass du tatsächlich ein Christ bist. Dass Gott dein König ist. Du kannst nicht nur sagen, ich bin Christ. Nein, ich will nicht mehr davon hören. Ich will sehen, dass Gott dein König ist. Du musst es zeigen, du musst es, ja? Die Frucht muss man sehen. Komm bitte nicht nur einfach so sagen, Gott ist mein König. Ja? Namen Christen. Wir können nicht mehr so leben. Dein Leben muss zeigen, dass Gott dein König ist. In deinem Denken, in deinem Handeln, in allem. So. Im Haus des Bootes gibt es kein Boot. Interessanterweise, nur halt ein kleiner Hinweis. Jesus, das Brot des Lebens, kommt von Brothaus. Nur ein paar, das ist für mich interessant. Ne? Aus dem Brothaus kommt Brot des Lebens. So, Vers 2. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und der Name seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratite aus Bethlehem Juda, und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Nur, es ist ja nicht ungefähr der Name wieder genannt. Ne? Das ist eine wichtige Bedeutung. Wir haben schon gesagt, Elimelech bedeutet, mein Gott ist König. Naomi bedeutet entzückend, liebenswürdig, ist ja freudig. Ein toller Name. So, Papa und Mama haben schöne Namen. Die zwei Jungs, nicht so. Machlon bedeutet krank oder schwach. Ich weiß nicht warum, aber kann sein, als das Baby war, so richtig kränklich, ne? Schwach. Kilion ist auch nicht besser. Dahin welken oder weinen. So, jetzt haben wir ein Schwächling und Heulsuse. Als Kind. Oh je. So, ja? Die zwei Jungs hier. Aber es steht vorhin auch gesagt, geht zurück, ja? Sie blieben dort. Da, Ende. Blieben dort in Moab. Nur, dass man aber hier nochmal. Aber in der Mengeübersetzung gefällt mir hier Vers 1. Zu der Zeit, als die Richter in Israel walteten, kam einmal ein Hungersnot über das Land. Da wanderte ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus, um, was jetzt? Eine Zeit lang im Gebiet der Moabiter als Fremdling zu leben. Das ist der große Unterschied. So, ihr ursprünglicher Plan, ich bleibe als Asyl. Nur eine Zeit lang, für eine kurze Zeit. Oder? Für eine kurze Zeit, das war ihr Plan. Aber was machen sie? Sie blieben dort. Hat plötzlich eine permanent residence. Ja? Eine Daueraufenthalt. Bauen ein Haus, leben dort. In einem Land, wo eigentlich für Israeliten Gott sagt, Moab ist nicht für euch. Diejenigen, die Moab nicht versteht, Moab ist das Ergebnis eines Inzests. Oder? Die Geschichte von Lot. Lot hat zwei Töchter. Warum diese zwei Töchter dann so Panik geschoben haben, dass es kein Männer mehr gibt. Also, was macht sie? Okay, dann machen wir unser Papa betrunken und dann geht's los. So ungefähr. Der eine ist dann Ben-Ami, also die Ammoniter, und dann der zweite ist Moab, also ist ein Ergebnis von einem Inzest. Aber dann, als das Volk Israel in der Wanderung, in der Wildnis, gab es einen König in Moab, sein Name war Balak. Balak hat dann ein Beschwörer namens Bileam geordert, um das Volk Israel zu verfluchen. Vom Berg aus. Wie viel Mal? Dreimal, viermal. Und dieser Fluch hat nichts funktioniert. Hey, da kann machen der Feind, was der will. Ein Fluch trifft uns nicht als sein Kinder. Stimmt's? Das ist schon mal gut, gute Sache hier. Also haben sie gemerkt, dass ja, die Flüche funktioniert nicht. Also wir machen was anderes. Was machen die dann, die Moabiterinnen in der Wüste? Die haben dann die Männer verführt. Und die haben dann richtig eine Schwingerparty in der Wüste. Das kannst du lesen in 4. Mose Kapitel 25. Das ist der Beginn. 4. Mose 22 mit Balak, Bileam und so weiter. Drei Kapitel lang und dann Kapitel 25. Lesen wir weiter. Gesagt, weil das nicht funktioniert, haben sie die Männer verführt. Und dann ist richtig Unzug und schlimme Dinge. Und sie haben dann die Männer so verführt, ihren Götter anzubeten. Baal und auch Chemosh. Ihren Gott Chemosh ist gesagt, die immer mit Kinderopfer verbunden. Deswegen, das ist ein Gräuel für Gott. Und an diesem Tag sandte Gott ein Pest. 24.000 Menschen starben. Moab. Ja? Was bedeutet für uns? Oftmals, wenn wir Umwege machen in unserem Glaubensleben, du bist rückfällig geworden. Ja? Du bist dem Willen Gottes entkommen. Aus welchem Grund auch immer. Ich kann nur sagen, am Ende bleibst du länger dort, als du ursprünglich geplant hast. Ich bleib nur kurz. Stimmt's? Ja? Und das Herzzerreißende in dieser Geschichte ist, dass sie dort in Moab Trost gefunden haben. In dem Ort, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Ja? Sie haben angefangen, mit der Welt zu flirten. Auch mal hier in unserer gesagt. Wenn du anfängst, mit der Welt zu flirten, du wirst dann angezogen fühlen. Und dann plötzlich dann, boah, so schlimm ist auch wieder nicht. Ja? Ja, was haben wir? Disco hier, Club da, was weiß ich. Ist doch nicht schlimm, das ist doch alles okay. Und die haben gelernt, dort zu leben. Und das ist auch wieder die Entscheidung eines Mannes für seine Familie führt zu nächste und zu nächste und zu nächste Dilemma und Schlamassel. Was war nochmal sein Ziel? Eine Familie zu versorgen, stimmt's? Ja? Gute Absicht. Ich möchte, dass meiner Familie gut geht. Ja, sie haben alles darauf gesetzt, das zu tun. Darf ich zu euch Männer mal sagen? Das ist genau, was viele Männer auch in unserer Gesellschaft heute tun. Die einzige Aufmerksamkeit ist, dass man Versuch, die Familie zu versorgen. Nur um was? Physische Versorgung. Alle Ehrenwert. Ist nichts Schlimmes daran. Aber weh, wenn das nur deine Aufmerksamkeit ist. Nur um materielle Versorgung. Und dabei verachtest du, dass deine Familie mehr als nur Material braucht? Männer, hört ihr mir zu? Das ist deine Verantwortung als Haupt. Deine Entscheidung. Was für eine Entscheidung triffst du? Das manchmal ist traurig, wie nur um das und dann aber die geistliche Versorgung ist nicht im Blick. Dass deine Frau, deine Kinder eine geistliche Versorgung, ein Versorgungssystem braucht. Und Hier hat er vielleicht ein gutes Angebot bekommen. Guten Job und was weiß ich. Aber vernachlässigt das, was er eigentlich als Vater, als Ehemann für seine Familie braucht. Ja. Bitte Männer, vergiss nicht, es ist mehr als nur eine, am Ende des Monats eine gute Gehaltsabrechnung zu bekommen. Ich gönn's euch wirklich von Herzen. Aber wenn das nur das ist, dann bist du blind. Weil es gibt auch eine geistliche als nur materielle. Und alle Männer hier, wenn du jetzt nicht diszipliniert lebst, geistlich gemeint, geistliche Disziplin, dein Bibel lesen, dein Beten und so weiter und so fort, auch in örtliche Gemeinde zu engagieren, jetzt, dann bleibt nur alles bei dem Natürlichen, bleibt nur alles bei physischen, materiellen Dingen. Das wäre schade, wenn du das machst. Vers 3. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieben zurück mit ihren beiden Söhnen, die nahmen sie moabitische Frauen, der Name der eine war Orpah und der Name der andere Ruth. So, Elimelech ist gestorben, Naomi, Machlon und Kilion, und dann jetzt kommt Orpah. Orpah bedeutet Rehkitz oder Gazelle, eine schöne Bedeutung, und Ruth, Freundschaft. So, auch wenn die Name herrlich ist, der Hauptgrund, warum das falsch ist, das ist jetzt eigentlich eine falsche Entscheidung von den Jungs hier, das zu tun. Weil sie falschen Gott angebetet haben, stimmt? Gott Chemosh und Baal. Gott hat immer gewarnt, solche Interglaubenvermischung geht gar nicht. Weil das führt zum nächsten Ungehorsam. Die werden wirklich dich verführen. Hat Gott immer wieder gewarnt, stimmt's? Im Alten Testament, zur Zeit Mose. Das kannst du nicht machen. Diese interreligiöse Ehe geht nicht, funktioniert nicht. Und wie gesagt, dieser bewusste Schritt des Ungehorsams führt zum nächsten, immer tiefer in Sünde. Und je länger sie außerhalb des Willen Gottes hier lebt, ist die Entscheidung für ihre Zukunft genau dauerhaft verändert. Wie sind sie dahin gekommen? Wie gesagt, sie haben ja nicht so geplant, ursprünglich ja nicht so geplant. Ne? Erstmal umgezogen und dann, wie gesagt, hier Permanent Residence und so weiter und so fort. Und dann treffen diese Entscheidung, nächste Entscheidung, nächste Entscheidung. Immer nicht so lapidar, Gott versteht schon meine Situation. Das ist ja nicht einfach jetzt gerade. Deswegen, Gott kann schon ein Auge zudrücken. Ich kann mich des Eindrucks wirklich auch nicht erwehren, dass diese zwei Jungs hier, Machlon und Kilion, wahrscheinlich diese entspannte Haltung ihres Vaters abgeguckt haben. Oder? Papa hat ja schon eine Entscheidung getroffen. Oh ja, das muss ja nicht so schlimm sein. Männer, Väter, wie du lebst. Entscheidend. Liebst du gottesfürchtig? Triffst du Entscheidungen? Oder bist du immer so lapidar? Ja, das kann man schon wissen. Ja, wir sind ja nicht gesetzlich hier. Kapitel 1, es geht nur um Entscheidungen. Wie entscheidest du als Vater? Wie entscheidest du für deine Familie? Das hat Effekt, das hat Konsequenz. Hier. Die Entscheidung dieses Mannes in falsche Richtung führt, geht weiter. Und lesen wir hier, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Das ist Wahnsinn. Was ursprünglich so ein bisschen, eine Zeit lang, ist jetzt plötzlich 10 Jahre geworden. Ja? Da starben auch Machlon und Kilion. Bitte diskutieren nicht, ich sag, ob das aufgrund ihres Ungehorsams ist. Ich gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wie gesagt, vielleicht manche von euch sagen, ich sag, sie wären ja auch vielleicht in Israel gestorben. Mag sein, vielleicht. Aber was möchte ich damit sagen? ist wichtig, dass wir lernen. Dass wir lernen, ich leide lieber im Willen Gottes, als wenn ich leiden außerhalb des Willen Gottes. Oder? So muss man doch eigentlich. Lieber sterbe ich in dem Wissen, dass ich im Willen Gottes bin, als wenn ich versuche mit eigener Kraft, aber ich bin komplett daneben vom Willen Gottes. So. Das ist nur hier der Anfang der Geschichte, ne? Und dieser traurigen Zustand durch diese Entscheidung eines Mannes, gesagt, plötzlich ist diese Frau jetzt eine Witwe geworden und dann auch kinderlos geworden ist. Ja? Der schlimmste Zustand, was einer Frau in der Zeit passieren kann. Was bedeutet keine Versorgung, kein Schutz und so weiter und so fort. Vielleicht bist du ähnlich, ja, in der Situation, du bist von Gott abgewandt und da ist Bitterkeit in deinem Leben. Du wolltest eigentlich nicht so lange, aber bist du so lange, ja, ähnlich wie bei Naomi hier. 10 Jahre sind vergangen, dass sie nicht mehr im verheißenen Land. 10 Jahre sind sie nicht mehr in der Versammlung. Sie feiern kein Fest mehr für ihren Herrn. 10 Jahre sind sie weg vom Fenster. 10 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ist wichtig, jedes Mal, wenn du auch das Kapitel 1 liest, es gibt ein Wort, das immer wieder wiederholt. Und zwar dieses Wort hier. Kehre zurück. Es ist nie zu spät, umzukehren. Auch für dich. Wenn du weg von Gott bist, es ist immer gut, zurückzukehren. Kehr um. Vers 6. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So hieß ein Anblick, vielleicht sind die drei Damen immer noch schwarz gekleidet von ihrer Trauer und hörten etwas, irgendwie, dass Gott sein Volk wieder heimgesucht hat. Das ist ermutigend, aber gleichzeitig eine Enttäuschung. Das Enttäuschung zuerst. Es ist traurig zu sehen, dass man nur von dem Story, Gott segnet sein Volk, aber sie erlebt das nicht. Ruth, Naomi erlebt gerade das, was Gott an Segen für sein Volk, Gott öffnet Fenster, gießt Segen aus. Sie hat nur davon gehört, aber sie erlebt das nicht. Stimmt's? Das ist doch traurig. Das ist fast eine ähnliche Situation wie Thomas bei der Auferstehung. Ne? Wir haben ja letzten Sonntag Auferstehungsfest. Das Volk, also die Jünger versammeln sich aus Angst vielleicht auch, schließen die alle Tür und dann Jesus erschien und wer war nicht da? Thomas war nicht da. Thomas hat diesen Segen in dem Moment verpasst. Ich möchte euch sagen, ich sage, hey, sei vorsichtig. Also manchmal, ich sage, wenn man nicht zum Gottesdienst kommt, ne, kannst nachgucken, alles schön und gut. Aber könnte es sein, dass du genau dann da den Moment verpasst, Gott zu begegnen, wenn Gott auftaucht. Mit seinem Segen für dich. Gott sei Dank, Gott ist ein Gott, der zweite Chance, dritte Chance, tausende Chance. Er gibt dir immer wieder Chance. Aber manchmal verpasst man solche Zeiten und deswegen sage ich, ihr müsst Gott doch nicht vermissen. Ihr müsst das nicht, dass Gott an mir vorbeigeht. Nur weil ich nicht präsent bin, nur weil ich nicht da bin. Ist doch traurig. Genau hier wie Naomi, genau das nicht erlebt, weil sie nicht dort war. Deswegen sage ich, hey, spielt keine Rolle, wie viele Fragen du hast, welche Enttäuschung du erlebt hast. Ich sage, hey, Gott wird dir begegnen. Und hier ist der ermutigende Teil von dieser Geschichte. obwohl sie mit ihrem Mann weggegangen ist, hat sie genug Glauben, um zu vertrauen, dass Gott sie wieder aufnimmt, wenn sie nach Hause zurückkehrt. Stimmt's? Ähnlich wie bei verlorenen Sohn, auch wenn der Denken falsch ist, gesagt, ja, ich bin nicht würdig, ja, gesagt, ich kann vielleicht als Sklave bleiben in dem Gedanken, aber zurückkehren wollte er trotzdem. Ich sag's dir, wenn du zurückkehrst, Gott wird zu dir laufen und rennen, um dich in Empfang zu nehmen. Es gibt immer ein Nachhausegehen. Zurückkehren, das ist diese Entscheidung, die du triffst. Du kannst entscheiden, zurückzukehren. Ja, deswegen sagen, hier beginnt dann die glorreiche Rückkehr und diese gesamte Geschichte, Vers 7. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren. Sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jeder in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinte und sagte ihr zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter, wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Nun, Naomi sagte, kehrt nur um, meine Tochter. Geht, ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spreche, ich habe noch Hoffnung, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Ich habe euch nichts zu geben. Ja, gründet eure eigene Familie, komm. Ja. Das ist fast ein ähnliches Bild, wie Jesus zu den Menschen, die immer ihm sagen, ich möchte dir nachfolgen. Oder wenn Jesus jemanden ruft, folg mir nach. Weil Jesus immer das Kosten der Nachfolge mit reingeschoben hat. Es kostet einen Preis, mir nachzufolgen. Ähnlich hier, wenn ihr mit mir zurückkommt, kostet einen Preis. Willst du das? Du wirst keinen Mann finden. Ja? Und genauso, ich sage, hey, ich möchte wirklich hier in der Gemeinde nicht einfach billige Bekehrungsaufruf machen, weil ich möchte wirklich, dass ihr die Kosten überschlagen, wie Jesus sagt. Jesus nachzufolgen kostet einen Preis. Es ist nur einfach so, ich habe hier die Hände gehoben, ich spreche ein Gebet nach und das war's. Nein. Jesus nachzufolgen kostet einen Preis. Dein Leben. Und hier genauso sagt der Naomi, wenn du mit mir kommst, vielleicht werdet ihr keinen Ehemann finden, keinen eigenen Mann, keine eigene Familie. Wollt ihr das? Das potenzielle Risiko. Auch interessanterweise hier ist am Ende von Vers 13, Naomi hat eine falsche Schlussfolgerung hier, weil hier steht, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer vor, ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Das ist ja, was viele Menschen sowieso immer sagen. Wenn was Schlechtes passiert, wer ist schuld? Warum lässt ihr das zu? Das ist natürlich traurig. Das ist falsche Zusammenfassung. Weil das ist nicht immer Gott ist, der das gegen dich. Ja, Gott ist nicht gegen uns. Ja? Nochmal, aber damit man versteht. Vers 14. Da erhob sie ihre Stimme und weinte noch immer und Orpa küsste ihren Schwiegermutter, Ruth aber hängte an sie. So Orpa hat in dem Moment gesagt, boah, das ist natürlich heftig. Ich, kein Mann, keine Familie. Hasta la vista, Schwiegermama. Ja, auf Wiedersehen, auf nimmer Wiedersehen. Weg war sie. Hat sie gegen Naomi Überhaupt nicht. Sie liebt Naomi. Ja? Küsste sie sogar und umarmt sie. So viele Menschen gibt es auch. Sie sind nicht gegen Jesus. Aber der Preis ist manchmal zu hoch. Jesus nachzufolgen und dann mit all diesen ganzen Einschränkungen. So, boah, das ist... Ja? Aber Ruth. Ruth ist was anderes. Ruth beachtet dieses Wort. Ruth aber was? Hängte sich an sie. Klingelt irgendwie das Wort hängen? Diejenigen, die bei der Bibelwoche in der Gemeinde, was passiert im Genesis, in den ersten zwei Kapitel? Mit dem Wort hängen? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und aha. Ihr Lieben, das ist genau das gleiche Wort hier im Hebräischen. Anhängen. Seiner Frau anhängen. So, diejenigen, die verheiratet sind, genau das hier gesagt, hey, wenn du in der Ehe bist, ja, man hat emotional und physische Verbindung zu den Familienbindung aufgehoben. Und du gehst in einen Bund mit der Person und diese Person ist dann Priorität. Oder? Hallo? Diejenigen, die immer noch jetzt an seine Familien anhängen, sagen, hey, irgendwas stimmt nicht hier. Ja? Dein Mann und deine Frau, mit dem ihr zusammen einen Bund geschlossen habt, das ist jetzt die Priorität. Dasselbe fordert Gott von dir, wenn du ihm nachfolgst. Hängst du an Gott? Wer an Gott hängt, ist ein Geist mit ihm, sagt Paulus. Hängst du an Gott? Das bedeutet, dass du wirklich an ihm klammerst. Du trennst dich von jedem Einfluss, von irgendeiner Art von Autorität in deinem Leben, die das Sagen hat in deinem Leben. Du hast gesagt, nichts mehr. Ich schließe einen Bund mit der Person und das ist höchste Priorität für mich. Ist Gott höchste Priorität für dich? Weil du einen Bund mit ihm geschlossen hast, falls du nicht weißt. Du hast nicht nur einen Vertrag, einen Bund. Deswegen Jesus im Abendmahl, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das bedeutet, du hast alle Autorität, die über dein Leben war, abgesagt, nichts mehr. Das ist Nachfolge, Leute. Und so ist auch ähnliches Bild. Ruth hängt sie. Und dann Vers 15, da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du und deinem Schwägerin nach. Das schönste poetische Wort, die bei vielen Hochzeiten gesagt wurde. Und Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will ich auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Man kann sagen, das ist die Bekehrung von Ruth. Es ist nicht nur Naomi, zu der sie sich gewandt hat, sondern zum Gott von Israel hat sie sich jetzt, weil sie bezieht Gott wirklich, ja, sie ist ja nicht nur dich, sondern sie bezieht Gott. Und das ist für mich erstaunlich. Diese Ruth erstaunt mich so sehr. Warum? Die einzige Kontakt, die sie hat, mit denen sie den wahren Gott kennenlernen, ist Naomi. Naomi war gerade nicht die beste Zeugin, oder? Sie hat nicht so richtig gelebt, sie hat nicht so gemacht. Und dann, was für eine Zeugin gesagt, geh doch zurück zu deinem Gott. Ja? Betet doch dein Gott Chemosh an. Betet eure falsche Götter an. Was ist denn das denn? Ja? Aber was auch immer passiert in ihrem Leben, in ihrem Aufenthalt, mit ihrem Mann und mit dieser Familie, aber irgendwie hat sie von diesem Gott gehört. Der Wunsch ist da, diesen Gott kennenzulernen. Und als das Angebot kam, traf sie eine Entscheidung. Ne? Eine Entscheidung treffen. Diesen Gott nachzufolgen, zurückzukehren. Egal, was es kostet. Auch wenn vielleicht ich kein Mann habe. Weil irgendwo hat sie sicherlich mitbekommen. In 5. Mose, Kapitel 23, Vers 4. Sagte, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, für ewig. So mit der Möglichkeit, dass sie überhaupt ausgestoßen zu werden, besteht. Aber irgendwie hat sie genug Glauben, dass dieser Gott, der barmherzig ist, sie aufnehmen wird. Vers 18, als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen, und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Naomi, haben wir ja vorhin gesagt, ist ja entzückend. Und plötzlich hat sie dann hier gesagt, nennt mich nicht mehr entzückend, sondern Mara. Mara bedeutet bitter. Die Frau ist so vom Schmerz und Leid erfüllt, dass sie ihre Identität damit auch verändert hat. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer bin ich zurückgekehrt, sagte sie. Der Zustand der Enttäuschung nach 10 Jahren, jetzt ist sie mit leeren Händen da, aber sie kehrt zurück. Mit diesen Narben. Und hey, genauso wenn du mit Narben zurückkommst, Gott kann die aufnehmen und die heilen. Interessant, dass hier dann, so kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth. Es wird immer das immer erwähnt, Ruth die Moabiterin, damit wir verstehen, wer das ist. Ja, das ist wirklich eine Frau, der normalerweise nicht dazugehört. Der Autor möchte wirklich hinweisen, dass wir verstehen, woher sie kommt. Und sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Das ist eine sehr interessant, das sind so viele Details hier, dass wir lernen. Beginn der Gerstenernte, das ist so Ende April, Anfang Mai. Eine schöne Zeit, ne? Auch für eine Liebesgeschichte. Nächster Kapitel. Das ist auch eine Zeit, wo Gott in der Landschaft etwas getan hat, nämlich ein neues Werk. Für Vorsorge, Versorgung, Nahrung. Auch parallel erlebt Naomi, wie Gott auch neues Werk in ihr und auch bei Ruth wirkt. Gott tut ein neues Werk. Die geistliche Dürre ist vorbei. Jetzt beginnt was Neues. Frucht. Segen. Wenn du zurückkommst, die geistliche Dürre ist vorbei. Und bei Gott findest du alles. Und das ist wirklich eine Garantie. Ich kann euch wirklich garantieren, bei Gott, wenn du zurückkommst, ist Segen, ist Trost, ist Sicherheit. Ja, wer hätte das gedacht, dass Gott diese demütige, ehrliche Umkehr nach 10 Jahren das Leben von Ruth beeinflussen wird, dass nicht nur Segen für Ruth ist, sondern ein Segen für das ganze Nation. Nicht nur ein Segen für die ganze Nation, sondern ein Segen für die ganze Welt. Weil daraus entsteht, wie gesagt, König David und von König David dann unser König Jesus. So, wir haben gesehen, wie Gott die Bühne jetzt vorbereitet für das, was passieren wird. Nur weil eine Person sagt, ich kehre zurück. Beginn mit Zerbrochenheit, Demut. Und wie ist es bei dir? Welche Entscheidung möchtest du treffen? Kehrst du zurück zu Gott? Sagst du, dass Gott dein König ist? Dass er dein Leben bestimmt ist? So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Lass uns beten.